Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Grundschulverband der Landesgruppe Bremen. Mein Name ist Hanna Hussing und ich bin hier mit Chris Barnick und Ronja von der Wied. Und heute haben wir auch noch einen Gast dabei. Bevor der sich aber vorstellt, wollte ich einmal an Chris und Ronja die Frage geben. Könnt ihr euch noch an eure Grundschulzeit erinnern? Gab es da bei euch an der Grundschule männliche Lehrkräfte?
Das ist eine gute Frage. Da muss man natürlich erstmal weit zurückdenken. Also ich hatte einen männlichen Schulleiter, das weiß ich noch, der mich aber selbst nie unterrichtet hat und ich auch glaube, dass er nicht mehr so viel unterrichtet hat. Aber ansonsten hatten wir nur noch den Hausmeister als männliche Person an der Schule und ansonsten waren da keine männlichen Lehrkräfte bei mir damals in den gesamten 4 Jahren der Grundschule nicht. Wie war das bei dir, Ronja?
Bei mir war das so, dass wir einen männlichen Lehrer hatten, der allerdings nicht bei uns in der Klasse unterrichtet hat. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass der ziemlich beliebt bei allen SchülerInnen war und dass wir als Klasse immer sehr traurig auch waren, dass wir ihn nicht hatten.
Bei mir war das auch ähnlich. An meiner Grundschule gab es, glaube ich, 2 männliche Lehrkräfte. Ich hatte auch nie Unterricht bei denen, aber ich kann mich noch erinnern, dass die immer so sehr stereotypisch männliche Sachen machen mussten, wie zum Beispiel Sportunterricht und sowas. Und genau um das Thema soll es auch heute in unserem Podcast gehen. Und zwar haben wir als Gast Dr. Christoph Fantini hier, der sich am besten einmal kurz selber vorstellt.
Ja, ich bin seit 2004 an der Uni Bremen als Lektor, Dozent in Erziehungswissenschaften in dem Arbeitsbereich interkulturelle Bildung unterwegs und habe 2010, darum geht es ja heute schwerpunktmäßig, ein Projekt gegründet, das sich Männer in die Grundschule nennt. Der Grund dafür war eigentlich, dass mir damals von der Bildungssenatorin angetragen wurde, ein Jungenkonzept für den Girls Day in bremischen Schulen zu schreiben. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Da gab es nämlich keinen Boys Day, sondern nur einen Girls Day. Und das Parlament hatte der Bildungssenatorin gesagt, da müsste es doch ein Konzept geben, was mit den Jungs da passiert. Und damit war ich unter anderem beauftragt und habe dann auch in das Konzept geschrieben, dass ich das albern finde, keinen Boys Day zu machen, sondern nur ein extra Konzept für Jungen am Girls Day. Und am Ende kam dann dabei raus, dass ich ein Gender-Konzept mit Kolleginnen und Kollegen aus dem LIS entwickeln sollte für bremische Schulen. Und im Laufe dieses Konzeptes bin ich dann unter anderem darüber gestolpert, wie die Personalverteilung in Grundschulen aussieht, nämlich sehr wenige männliche Lehrkräfte. Und dann haben wir zusammen mit der Bildungsbehörde dieses Projekt gegründet 2010. Und 2012 kam dann, wenn man so will, das Tochterprojekt 20 Teacher Men dazu. Und das ist seitdem so einem meiner weiteren zentralen Standbeine meiner Arbeit hier und auch in meine Lehre im Fachbereich bringe ich seitdem eigentlich auch passend zu dem Rahmen interkulturelle Bildung auch viele genderorientierte Seminare und Projekte mit ein, weil im Endeffekt eben auch Gender sehr viel mit kulturellen Orientierungen zu tun hat. Von daher hatte ich anfangs Fragen bekommen, warum macht jemand, der im Bereich interkulturelle Bildung unterwegs ist, so ein eindeutig genderorientiertes Projekt und konnte das aber relativ gut begründen. Wenn man keinen engen Kulturbegriff hat, dass Kultur irgendwas mit nationaler Herkunft oder Ähnlichem zu tun hat, was wirklich ein sehr, sehr enger Begriff wäre, dann weiß man eigentlich, dass eben auch sowas wie Genderkulturen sehr bedeutungsvoll für Kommunikation sind. Und deswegen passte dieses Projekt dann auch in mein Profil. Ja, das mache ich recht lange. Ansonsten bin ich hauptsächlich in der Ausbildung von Studenten und Studentinnen, die Lehrer und Lehrerinnen werden wollen, unterwegs, aber auch im außerschulischen erziehungswissenschaftlichen Bereich biete ich Dinge an. Und durch meinen Schwerpunkt auf interkulturelle Bildung bin ich relativ oft auch in Schulen unterwegs, um Lehrkräfte, die eben schon länger im Dienst sind, auch noch vorzubilden zu den Dingen, die wir hier auch mit Studierenden so machen.
Sie haben ja jetzt gerade auch schon das Projekt erwähnt, Brand a Teacher Man. Und dazu würden wir ja gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht könnten Sie uns da einfach ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, gerne. Also Rent a Teacher Man, wie der Titel auch sagt, hat zum Hintergrund, dass ich Studenten, also junge Männer, die Lehramt studieren, ausleihe, und zwar in Schulen, Grundschulen in Bremen, wo keine einzige männliche Lehrkraft unterwegs ist. Deswegen eben dieser Titel. Und ich bin sozusagen der Verleiher. Also die Studenten sind bei mir angestellt als studentische Hilfskräfte. Ich nehme dann mit den Schulleiterinnen in diesen Grundschulen Kontakt auf, wenn die sich darum beworben haben, bei uns Mitarbeiter zu bekommen. Und und stelle dann die Verbindung her zwischen den Studenten und den Schulleiterinnen. Erstmal müssen die Studenten sich bei mir vorstellen und ich muss einen Eindruck dafür gewinnen, dass sie eben wirklich auch schon ausreichend Vorerfahrungen haben und die richtige Motivation im Projekt mitzuarbeiten. Denn dann werden sie in diesen Grundschulen eingesetzt als pädagogische Assistenten im Endeffekt, die primär, oder das ist das Wichtigste, signalisieren, auch Männer dürfen übrigens mit Kindern in Grundschulen arbeiten als pädagogische Fachkräfte. Dieses Signal ist wichtig, können Sie sich vorstellen, wenn in den Grundschulen keine einzige männliche Lehrkraft unterwegs ist. Deswegen geht es vielen der Mitarbeiter so, dass sie in den ersten 3 Monaten auch nicht mit Herr so und so angesprochen werden von den Kindern, sondern mit Frau so und so, weil die sich überhaupt nicht darauf einstellen können, dass da wirklich ein Mann unterwegs ist. Am Anfang dachte ich, das ist ein Joke und es passiert vielleicht einem Mitarbeiter, aber das kann nicht die Regel sein. Aber ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte aller Mitarbeiter erlebt das in den ersten Wochen, dass die Jungen und Mädchen überhaupt keinen Begriff dafür haben, dass ein Mann da als Lehrkraft auftaucht. Wie gesagt, in diesen Schulen, wo keine einzige männliche Lehrkraft ist. Was sie dort tun, hat eine sehr große Spannbreite. Gezielt versuchen wir, ihnen Aufgaben zu geben, den Mitarbeitern, die nicht stereotyp männlich assoziiert werden von den Kindern. Also sie sollen nicht meinetwegen nur den PC-Raum bedienen oder nur die Sporthalle auf Trab bringen. Das ist manchmal leider der Wunsch von Schulleiterinnen, sondern sie sollen eher sowas machen, wo die Kinder noch zusätzlich lernen. Und auch das ist was, was mit Männlichkeit zu tun haben kann. Also sowas wie Leseklubs, Theater AG. Ein Mitarbeiter hat mal einen Chor aufgebaut, den wollte die Schulleiterin am Ende überhaupt nicht mehr gehen lassen, weil das so toll lief. Aber der hat dann woanders deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten für denselben Job angeboten bekommen. Also alles Mögliche. Ein Mitarbeiter, das war auch eine sehr spannende Geschichte, hat mal einen Nähkurs angeboten und die nette Anekdote dazu ist, dass die Jungen ihn gefragt haben, warum er denn sowas machen würde und warum er nicht einen anderen Kurs anbietet. Sie würden gerne was bei ihnen machen und dann hat der Mitarbeiter den Jungen eben gesagt, wollt ihr Zeit eures Lebens davon abhängig sein, dass Mama eure Knöpfe annäht? Und dann haben die Jungs gesagt, okay, wir kommen in deinen Kurs. Das ist, wenn man so will, so ein bisschen die Message des Projektes, dass eben nicht nur die Kinder merken, okay, Männer dürfen in Grundschulen auftauchen und als Lehrkräfte arbeiten, sondern auch noch ein bisschen mehr. Männlich sein heißt eine ganze Menge, von Nähen über Singen und Lesen bis dann vielleicht auch hin zu Fußballspielen, aber eben nicht nur. Wie ich schon gesagt habe, die stellen sich erstmal bei mir vor, die Studenten, wenn sie durch Werbemaßnahmen von uns oder auch durch Mundpropaganda inzwischen davon gehört haben, von dem Projekt, dann schaue ich, sind das meinetwegen sehr junge Männer, irgendwie 19, 20, gerade aus der Schule und eigentlich noch nie in dem Bereich was zu tun gehabt, dann würde ich dann signalisieren, kommen sie in 2 Jahren nochmal wieder und sammeln erstmal ein bisschen Erfahrung. Aber wenn das Studenten sind, und das ist fast immer so, die schon mal Übungsleiter im Sport über einen längeren Zeitraum waren oder in einer Kirchengemeinde als Gruppen, Leiter aktiven Buff, die in einem Kindergarten gemacht haben oder was auch immer, also die genau wissen, das ist eine Arbeit, die mir Freude macht und ich habe auch schon Erfahrung, ich habe eine Vorstellung davon, was da läuft, dann sage ich eben, alles klar, Sie können starten, die Schule wäre zurzeit frei, stellen sich bei der Schulleiterin vor, die macht nochmal ein Vorstellungsgespräch und dann wird vereinbart, wann die Männer starten und was sie da machen. Und ganz wichtig ist mir auch, in dem Projekt, die Studenten, die mitarbeiten, müssen sich zum einen verpflichten, mindestens 1 Jahr in einer Schule zu bleiben, damit die Kinder nicht den Eindruck haben, sie kennen vielleicht den Spruch, Männer sind wie Wolken, die kommen und es ist auch schön, wenn sie sich wieder verziehen, sondern die sollen den Eindruck haben, männliche Präsenz ist was Konstantes, sie bleiben hier, auf die kann ich mich genauso verlassen wie auf eine weibliche Lehrkraft. Weil leider ist es so, dass viele Kinder die Erfahrung zu Hause machen, dass es eben nicht so ist, dass männliche Präsenz was Konstantes, Verlässliches ist. Das ist dramatisch und deswegen, das war so ein Punkt, der sich im Verlauf des Projektes erst herausgestellt hat und auch Ergebnisse von Evaluationen waren. Deswegen darf es eigentlich auf keinen Fall passieren, dass ein junger Mann eben reinkommt ins Projekt und nach einem halben Jahr merkt, ich verdiene als Bedienung in einer Kneipe im Viertel 2 Euro mehr, deswegen gehe ich wieder raus. Also da mache ich am Anfang richtig so ein bisschen Druck bei den Vorstellungsgesprächen, dass den Studenten ganz klar ist, hier geht es um viel mehr als ein Honorar zu bekommen, sondern es hat wirklich eine hohe Bedeutung für die Kinder. Und wenn sie sich dann kein Commitment zeigen können für 1 Jahr, dann ist das völlig in Ordnung, aber dann fangen sie auch gar nicht erst an. Die schöne Folge ist, dass dann viele nicht nur ein Jahr, sondern 3 Jahre bleiben bis zum Ende ihres Studiums. Und inzwischen gibt es, ich glaube, 4 ehemalige Mitarbeiter, die schon nach dem Referendariat von ihren ehemaligen Teacher-Mentoren übernommen wurden und da jetzt arbeiten. Und dadurch sind eben diese Schulen dann auch von der Liste der männerlosen Grundschulen weg. Das ist eins der schönsten numerisch nachweisbaren Erfolge des Projektes, dass 2012 es 19 Grundschulen ohne männliche Lehrkräfte gab und 2021 noch 10. Da hat sich eine ganze Menge getan, erfreulicherweise. Zudem ist mir ausgesprochen wichtig, und das mache ich auch im Vorstellungsgespräch immer deutlich, dass das Projekt auch einen qualifizierenden Aspekt hat. Es gibt ein Begleitprogramm. Mindestens halbjährlich, eigentlich quartalsweise, gibt es Angebote für die Studenten, sich zum Gender-Thema weiterzubilden. Da machen wir zum Beispiel Besuche bei Pro Familia, um über Sexualerziehung zu sprechen. Oder beim Bremer Jungenbüro waren wir jetzt vor kurzem im Juni, um über das Thema Jungen, die Gewalt erfahren, ins Gespräch zu kommen. Bei Schattenriss waren wir mal. Manchmal machen wir auch sowas wie kollegiale Supervisionsrunden. Also die Mitarbeiter erzählen Fälle aus ihrem konkreten Erleben in den Schulen, die sie sehr bewegt haben, die sie nicht losgelassen haben. Und dann arbeiten wir darüber als Kollegium und so weiter und so fort. Also es ist mir ausgesprochen wichtig, dass es bei der Mitarbeit im Projekt nicht nur darauf ankommt, dass man sozusagen Bartwuchs hat, sondern dass man sich qualifiziert. Also dass man dieses Thema als hochbedeutungsvolles Professionalisierungsthema seiner Ausbildung ansieht und diese Angebote auch wahrnimmt. Und erfreulicherweise beim letzten Besuch beim Jungenbüro, zu der Zeit hatte ich, glaube ich, 7 aktive Mitarbeiter und es haben 12 Männer mitgemacht, weil eben auch Ehemalige sagen, laden Sie mich gerne wieder ein, wenn Sie irgendwelche Veranstaltungen machen. Oder ein Student meinte auch, kann ich auch einen Kollegen mitnehmen, der nicht selber im Projekt arbeitet, aber der weiß, was bei uns läuft und so weiter und so fort. Also das sind dann oft auch Dinge, wo ich auch, sagen wir mal, selbstkritisch feststellen muss, dass in unserem Studium sowas gar nicht genug läuft. Also gerade Sexualpädagogik, da sind wir viel zu schwach. An der Bremer Uni, ich weiß nicht, wie es an anderen Unis ist, aber es ist ein extrem bedeutungsvolles Thema. Also in der 3., 4. Klasse geht ganz viel in den Köpfen der Kinder ab zum Thema Sexualität. Und die Schulen müssen auch, es steht im Rahmenlehrplan, dass man es auch zum Thema macht. Aber ich glaube, die Vorbereitung darauf, wie sensibel dieses Thema ist und welche Fragen zum Beispiel Jungs eben nicht mit weiblichen Lehrkräften besprechen wollen und so weiter, die Vorbereitung fehlt an der Uni ziemlich doll, um nicht zu sagen fast ganz. Und zumindest im Projekt können wir dann immer mal ganz gute Dinge dazu anbieten. Und da merkt man manchmal auch, dass dann so ein Raum, das Männer unter sich über besonders sensible oder intime Themen sprechen, auch nochmal einen Vorteil hat gegenüber gemischten Seminaren. Ein wichtiger Punkt ist noch eine Neuerung. Jetzt seit 1,5 Jahren hat das Projekt Rented Teacher Men nochmal eine neue Dependance gegründet, wenn man so will. Also wir haben die Fritz-Ganzberg-Schule, das Förderzentrum für soziale und emotionale Entwicklung, mit in unser Portfolio reingenommen sozusagen, obwohl das keine Schule mit ausschließlich weiblichen Lehrkräften ist. Da gibt es auch 2 Lehrer, aber das war natürlich auch ein sehr erfreulicher Vorgang. Die Schulaufsicht, die für diese Schule zuständig ist, die Kollegin, rief bei mir an und sagte, Fantini, ich war gerade bei einer Personalversammlung in diesem Förderzentrum und Sie wissen sicher selber, dass es eine reine Jungschule ist. Also dieses Förderzentrum ist 100% von Jungen besucht, kein einziges Mädchen. Und in dieser Schule ist die Dominanz des weiblichen Personals so groß und obwohl ausschließlich Jungs gelehrt werden, können Sie nicht auch Teacher-Men in diese Schule schicken? Und dann habe ich gesagt, wenn Sie mir Geld besorgen, dann kann ich das sicher machen. Da finde ich sicher welche. Und dann ging das sehr schnell, dass sie auch ein ausreichendes Budget zur Verfügung stellen konnte. Und jetzt haben wir 3 Mitarbeiter auch in der Fritz-Ganzberg-Schule. Und das ist extrem spannend. Und die Mitarbeiter habe ich besonders gezielt ausgesucht, weil das eine extrem herausfordernde Schule ist. Aber was sie da erfahren, ist ganz toll. Die haben jetzt alle wieder verlängert und der Schulleiter ist auch begeistert. Das ist so die neueste Entwicklung in unserem Projekt.
Sie haben ja eben schon sehr viel erwähnt, warum das Projekt Rented Teacher Men wichtig ist für Jungen. Aber hat das Projekt auch eine Wichtigkeit für Mädchen? Und wenn ja, warum ist es auch wichtig für Mädchen, dass männliche Lehrkräfte an Grundschulen vertreten sind?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so gezielt gesagt habe, dass es für Jungen wichtig ist. Ich glaube, ich habe eher für Kinder gesagt. Und das meine ich auch so. Das ist nämlich für Jungen und Mädchen von hoher Bedeutung bei ihrer Geschlechtsrollen, Orientierungsphase, eine Idee davon zu bekommen, was Männlichkeit und Weiblichkeit ist. Und solange Kinder eben in diesen männerfreien Grundschulen den Eindruck bekommen, womöglich sowohl zu Hause als auch sicher in der Kita und dann auch noch in der Grundschule, kümmern um kleinere tun ausschließlich Frauen, dann ist das ein Signal an die Mädchen. Das ist anscheinend weiblich und ein Signal an die Jungs. Das dürft ihr auf keinen Fall, weil das ist weiblich. Und das ist ja ein Teil von jungen Sozialisation, wenn man so will, leider, dass sie oft ihre Identität dadurch finden, dass sie sich von Weiblichkeit abgrenzen, weil sie gar keine männlichen guten Vorbilder haben, bei denen sie lernen könnten. Der Spielraum ist ein bisschen größer, als sich nur von Weiblichkeit abzugrenzen. Also von daher ganz klar, das ist auch für Mädchen wichtig. Interessantes Forschungsergebnis, das habe ich eben vergessen, weil das war eine Sache, die wir beim Projekt Start gar nicht geplant haben. Viele der Mitarbeiter und auch andere Studentinnen und Studenten schreiben inzwischen über Themen, die im Rahmen des Projektes so aufploppen, ihre Bachelor- und Masterarbeiten und in mehreren Arbeiten, auch in kleineren Studien aus Seminaren, haben wir Kinder gefragt, was denkt ihr eigentlich, woran das liegt? Also was sind eure Fantasien, warum so wenig männliche Lehrkräfte in der Grundschule unterwegs sind? Und da sagen Mädchen und Jungen zur großen Überraschung der Forschenden, auch zu meiner Überraschung, serienmäßig, dass es in ihren Augen daran liegt, dass Mädchen oder Frauen schlauer sind und Jungen stärker. Und um Lehrerin zu werden, muss man eben schlau sein. Das haben die Kinder auch so im Gefühl. Um da vorne zu stehen und einem was beizubringen, muss man ganz schön schlau sein. Und sie wissen dann schon als 8-, 9- oder 10-Jährige, dass bei Jungs eher hier drauf ankommt und bei Mädchen halt der Kopf oder das Gehirn wächst und leistungsfähig wird. Das ist für beide dramatisch. Ne? Also es ist auch für Mädchen dramatisch, wenn sie den Eindruck haben, das ist so und zwar unausweichlich. Wir sind die Schlauen und die Jungen sind die Starken. Aber für Jungs würde ich in diesem Fall sagen, es ist noch dramatischer. Ne? Also wenn sie in einer bildungsorientierten Institution als zentrale Botschaft, als zentralen realitätsorientierten Lernposten mit 9 schon wissen, schlau sein ist Mädchensache. Schlimmer geht's nicht, könnte man sagen. Also da geht so viel verloren, weil das natürlich Konsequenzen hat. Also ich hatte mal ein Seminar das war ein reines Männerseminar mit Lehramtsstudenten und habe die mal gefragt, was meinen Sie, wie kommt das, dass auch im Lehramtsstudium ganz klar ist, dass die Orientierung an guten Leistungen viel mehr von Studentinnen als Priorität in ihrem Studium beschrieben wird als von Studenten. Da hatte ich so eine kleine Forschung zu gemacht. Und da sagte dann einer der doch ja, eindeutig erwachsenen jungen Männer, mich haben sie da voll erwischt. Ich habe das schon in der Grundschule gelernt. Leistungsmäßig komme ich nicht so mit, aber wenn ich coole Sprüche klopfe und im Sport gut bin, dann kriege ich positive Rückmeldungen und das ist bei mir so geblieben. Also es war so ein Schrank und noch ein Stück größer als ich und meinte, trotzdem habe ich es ja immerhin bis zur Uni geschafft. Und der hat inzwischen auch seinen Master in der Tasche, der Gute. Aber das fand ich schon verrückt. Ne? Also dass ein bildungserfolgreicher junger Mann, der Lehramt studiert, sagt, ich weiß sofort, worum es da geht. Schon in der Grundschule habe ich diese Botschaft getankt, dass ich nicht so mithalten kann, wie die Mädchen in der Schule klarkommen. Und deswegen konzentriere ich mich auf andere Dinge. Das ist natürlich auch ein wichtiger Merkposten, denke ich mal, für Schule, dass sie an vielen Jungs mit dem, was sie anbietet, vorbeigeht und ihnen nicht die Lust am Lernen schafft. Das kann auch damit zu tun haben, dass eben zu wenige männliche Role Models da sind, die sagen, und übrigens schlau sein ist durchaus auch männlich und es macht Sinn, auch seinen Kopf weiterzuentwickeln und nicht nur seine Muskeln. Ja, also von daher auf jeden Fall Jungen und Mädchen und würde ich auch sagen Lehrerinnen und Lehrer, aber eben in den männerfreien Grundschulen vor allem das weibliche Personal. Weil als wir das Projekt neu eingeführt haben, war es durchaus so, dass es auch Schulleiterinnen gab, die sehr skeptisch auf die Idee blickten und sagten so, Herr Fantini, ich habe noch eine genau vor Augen, die verschränkte ihre Arme, guckte so kritisch und meinte, Herr Fantini, wenn Sie wüssten, wie unser letzter Referendar sich benommen hat, dann würden Sie nicht so unbedingt für Männer in die Grundschule werben, wo ich... Ja, können Sie sich vorstellen, wie ich das fand, so eine Aussage? Also man könnte sagen, grob sexistisch. Auf jeden Fall hat diese Schulleiterin war dann die, die den jungen Mann von mir vermittelt bekommen hat, der dann Chorleiter geworden ist. Und die hat dann noch Fördervereinsgelder locker gemacht, damit er länger bleibt und so weiter. Und inzwischen ist in der Grundschule auch jemand fest angestellt als männliche Lehrkraft. Also auch die Erwachsenen können was lernen.
Ja, vielen Dank. Ich würde dann gleich mal weitermachen. Und zwar haben wir uns gefragt, ob Sie von irgendwelchen Veränderungen berichten können oder von besonderen Situationen, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind.
Ja, den einen Punkt habe ich eben schon beschrieben, ne? Diese numerische Veränderung, das ist natürlich toll, muss man sagen. Also es sind zwar schon 10 Jahre jetzt fast, aber trotzdem eben die Zahl der männerfreien Grundschulen zu halbieren, vielleicht nicht nur wegen unserem Projekt, aber da wäre ich mal so frech zu sagen, das hat da schon einen entscheidenden Anteil dran, weil eben wirklich viele der ehemaligen Projektmitarbeiter genau in diesen Grundschulen dann als Mitarbeiter gelandet sind. Das ist sehr schön und bewegend. Ansonsten ist eigentlich fast jedes dieser Austauschtreffen mit den Mitarbeitern sehr bewegend, weil was sie erzählen, was sie mit den Kindern da erleben, das ist teilweise wirklich atemberaubend, kann man sagen. Also zum Beispiel diese Entwicklung von anfangs oft mit Frau Müller angesprochen zu werden, obwohl man Patrick Müller heißt. Aber dann nach einem Jahr, wenn die Kinder merken, das ist eine Konstante, der ist wirklich da und er ist sozusagen ein leibhaftiger Mann, dass dann eben auch Kinder fragen, darf ich eigentlich mal die Haare an deinem Oberarm anfassen? Weil ich habe sowas noch nie berührt. Und das ist zum einen toll, dass die dann zum Nähe- und Distanzverhalten gut geschulten Mitarbeiter auch wissen, wie sie das hinkriegen, dass Kinder das mal machen dürfen. Aber gleichzeitig ist es auch dramatisch, weil es eben auch zeigt, da sind Grundschulkinder, womöglich in der 3. Klasse, die zum ersten Mal die Gelegenheit haben, Behaarung am Oberarm anzufassen. Das heißt ja eine ganze Menge. Ne? Und von daher eben auf verschiedenen Ebenen finde ich das sehr bedeutungsvoll, solche Geschichten. Und viele, viele der Anekdoten, die die Mitarbeiter berichten von ihren Gesprächen mit Kindern, sind sehr, sehr bewegend. Eine ja, ganz besondere Sache, denke ich mal, ist gerade im Bereich Sexualunterricht unterwegs. Da hat der Kollege Uygun, der ja jetzt auch promoviert zu dem Thema Fragen von Jungs im Sexualunterricht, der hatte die Erfahrung gemacht, als er in seiner Schule, also der war eben auch als Teacherman mehrere Jahre dabei, als er in seiner Schule unterwegs war, hat die Schulleiterin ihn gebeten, in den 4. Klassen war es, glaube ich, eben wenn Sexualunterricht auf dem Programm steht, auch zumindest temporär reine Jungengruppen anzubieten und mit denen Fragen zu besprechen, die sie vielleicht sonst nicht stellen würden. Und das war so spannend für den, weil da kam eine Menge Fragen, wo ihm dann auch klar war, natürlich stellen die die nicht in einer gemischten Gruppe und stellen sie auch keiner Lehrerin, dass er dann angefangen hat, dazu zu forschen. Und dann seine Masterarbeit dazu geschrieben und jetzt promoviert er eben zu diesem Thema. Und es wurde auch deutlich bei seinen Recherchen, dieses Thema ist so gut wie überhaupt nicht bearbeitet, nicht beforscht und auch in den Lehrbüchern kommt es nicht vor. Dabei ist es so bedeutungsvoll. Also die Fragen, die die Jungs da loswerden sollen, sind teilweise so intim, so persönlich, aber auch so wichtig, weil da so viel Fehlinformationen unterwegs sind. Meinetwegen zu dem Thema Selbstbefriedigung wurde er ganz gezielt angesprochen, dass, sagen wir mal, die Notwendigkeit, mit 10-Jährigen mal ins Gespräch zu kommen, zu bestimmten Dingen ausgesprochen groß ist. Aber da passierte bis dahin eben gar nichts. Und ich hoffe, dass er eine sehr gute Promotionsarbeit schreibt und dadurch sich vielleicht ein bisschen auch in den öffentlichen Diskurs zu diesem Thema was ändert, weil da würde ich mal so zugespitzt sagen, ich halte das für einen Bestandteil von institutioneller Diskriminierung, dass man wirklich bis 2020 sich keine Gedanken dazu gemacht hat, wie geht es eigentlich Jungen im Bereich Sexualunterricht, wenn sie in vielen Schulen nicht die geringste Chance haben, ihre wichtigen Fragen zu diesem Thema auch mal mit einer gleichgeschlechtlichen Lehrkraft oder zumindest einem gleichgeschlechtlichen Experten zu besprechen. Das zu ignorieren, halte ich wirklich für einen Bestandteil von institutioneller Diskriminierung, in diesem Fall in der Hand des Gender-Fokus.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ja sehr viele positive Aspekte gehört. Wir hatten uns dann vielleicht so als vorletzte Frage gefragt, ob es auch besondere Schwierigkeiten mal gab oder Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind oder wo es vielleicht auch Herausforderungen gab, die man bewältigen musste.
Ja, also eins habe ich schon angedeutet. Im Verlauf des Projekts habe ich gemerkt, ich muss viel genauer hinschauen bei meinen Einstellungsgesprächen, weil ich anfangs eben leider doch immer mal wieder Mitarbeiter dabei hatte, die relativ schnell wieder ausgestiegen sind. Leider hatte ich sogar 2 Mitarbeiter, die ausgestiegen sind, ohne mir das zu sagen und sich niemals bei der Schulleiterin abgemeldet haben. Und das war ganz schlimm, weil die Schulleiterin dann den Eindruck hatte, sehen Sie, so sind die Männer, Herr Fantini. Und am schlimmsten fand ich es eigentlich für die Kinder. Also richtig grottig, wenn man so will, da einfach sich zu verdrücken, weil man irgendwie irgendwie, weil es einem persönlich nicht gut geht oder weil man irgendwas anderes angeboten bekommen hat, sich einfach zu verdrücken. Das waren schlimme Erlebnisse, wo ich dann sehr froh war, dass ich im Gespräch mit den Schulleiterinnen das wieder auffangen konnte und ihnen signalisieren, das kommt eigentlich relativ selten vor, da haben sie extremes Pech gehabt, wollen wir es nochmal mit jemand anders versuchen, und dann gab es immer gute Mitarbeiter, die das wieder ausbügeln konnten. Aber das waren so absolute Tiefpunkte. Ansonsten negativ, vielleicht insofern, sagen wir mal, kritische Erlebnisse der Mitarbeiter, nicht unbedingt negativ fürs Projekt, aber kritische Erlebnisse, dass sie feststellen, dass Kolleginnen ihnen bestimmte Dinge nicht zutrauen, weil sie Mann sind. Da würde ich sagen, gäbe es eben viel Fortbildungsbedarf auch für die Lehrerinnen. Also dass meinetwegen eben solche Aussagen kommen wie, wenn ein Kind weint, lass mich das mal trösten, das kann ich besser. Oder ein Kind hat eine kleine Verletzung und die Lehrerin sagt, das mit Pflaster und so ist nicht deine Sache, das lass mich mal machen. Oder wenn du mit Kindern alleine im Raum bist, muss die Tür immer offen bleiben. Und wenn der Mitarbeiter dann fragt, ist das generell hier so die Regel? Nein, aber bei dir und so weiter und so fort. Also da sind leider viele Erlebnisse der Studenten, wo ich denke, Mensch, das ist aber schade. Und da gibt es dringenden Personalentwicklungsbedarf. Es ist ja gut, wenn man Regeln zum Umgang mit Nähe und Distanz entwickelt, aber keine genderspezifisch. So nach dem Motto, ein Mann mit einem Kind in einem geschlossenen Raum ist eine latente Bedrohung, eine Frau mit einem Kind ist eine gute Betreuung oder was auch immer. Also das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und diese Dinge haben leider eben auch bei den Studenten den Nachhall, dass manche sich überlegen, schaffe ich das, so einen Job, wenn ich regelmäßig solche Angänge bekomme, dass ich wegen meiner Männlichkeit eine latente Bedrohung für Kinder bin. Das ist schon gruselig und da gibt es eine Menge zu tun. Ich hatte mal eine Schulleiterin, das fand ich toll, dass sie so ehrlich war, weil die sagte, ihr Mitarbeiter hat mich mal angesprochen, ob es hier eigentlich irgendwelche Regeln zum Thema Umgang mit Nähe und Distanz zu Kindern, vor allem eben dem Thema Nähe, gibt. Und da habe ich erstmal gestutzt und dachte, was will der, worum geht's? Und dann wurde mir klar, dass es da um eine sehr hohe pädagogische Professionalitätskomponente geht eigentlich und dass wir uns vielleicht mal mit dem Thema beschäftigen sollen. Es war halt vorher nie Thema. Ja, also das ist so eine kritische Erkenntnis, wo ich eben weiß, man muss eigentlich dringend in Schulen viel mehr zu diesen Themen arbeiten, auch mit weiblichem Personal, um aus diesen Stereotypen rauszukriegen. Weil wenn Kinder das mitbekommen, dann sind sie wieder in der Stereotypenfalle drin.
Ja, Sie haben es gerade nochmal angesprochen. Es geht ganz viel um Stereotype und darum, dass die Männer eben Vorbilder sein sollen. Meinen Sie denn, dass man diese Forderung von mehr Männern in der Grundschule auch auf andere Minderheiten beziehen könnte? Also zum Beispiel sagen könnte, es muss mehr LehrerInnen an Schulen geben, die einer anderen Religion angehören als eine, die christlich ist?
Ja, die am meisten an Schulen verbreitete Weltanschauung ist übrigens nicht christlich, sondern säkular oder säkularistisch. Also die christlich orientierten Lehrkräfte sind, glaube ich, genauso in der Minderzahl wie die muslimisch Orientierten, weil die Masse ist eher säkular und nicht religiös unterwegs. Das ist auch so eine interessante Erkenntnis, weil man hört ja immer diese Sprüche vom christlichen Abendland. Und da sollte man, glaube ich, eher inzwischen vom säkularistischen Abendland sprechen. Sonst kennt man die Statistiken der Kirchenaustritte nicht. Und selbst diejenigen, die in Kirche sind, sind oft nur noch da drin, weil sie bei kirchlichen Arbeitgebern sonst keinen Vertrag bekommen. Also gut, das aber ganz am Rande zu dem Thema. Grundsätzlich würde ich das absolut unterstützen, was Sie sagen. Diversität sollte auch im Lehrkörper sein. Also der Lehrkörper sollte divers sein, was sozioökonomischen Background angeht. Also es ist wichtig, dass auch in Anführungsstrichen Arbeiter, Arbeiterinnen, Kinder Lehrkräfte werden und den Kindern signalisieren, man muss nicht aus dem Lehrerinnenhaushalt kommen, um Lehrer zu werden, sondern man kann auch aus dem Hartz-IV-Haushalt kommen und Lehrerin werden. Also hochgradig bedeutungsvoll. Das Gender-Thema hatten wir ausreichend. Aber auch die kulturelle Diversität sollte sich unbedingt in Schulen abbilden. Also ich bin zum Beispiel auch ein Verfechter davon, auf keinen Fall das Rad zurückzudrehen und diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was gesagt hat, Frauen mit Kopftuch dürfen Lehrerinnen werden. Da sollte man auf keinen Fall wieder dran drehen und es wieder erschweren. Leider gibt es so Bemühungen in manchen Bundesländern, Bremen Gott sei Dank nicht. Also unbedingt die volle Diversitätspalette ins Lehrer- und Lehrerinnenpersonal, aber eben auch die genderbezogene. Und da ist die Entwicklung leider am radikalsten. Also auch in weiterführenden Schulen sinkt jedes Jahr die Quote der männlichen Lehrkräfte weiter ab. Und das merken wir an der Uni besonders doll. Also auch für Gymnasium- und Oberschullehramt gibt es bestimmte Fächer, wo es genauso aussieht wie im Grundschullehramt, also so gut wie keine Studenten. Da braucht man dann auch nicht mehr von Studierenden sprechen, da kann man einfach von Studentinnen sprechen und fertig.
Ja, genau. Wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit. Trotzdem würde ich noch ganz kurz einmal fragen wollen, wie sich das Projekt zu der Corona-Pandemie umsetzen lässt und ob es da irgendwelche Rahmenbedingungen gibt, die sich vielleicht verändert haben.
Sehr spannend war in der Pandemiezeit, in den Zeiten des Homeschoolings, was sich da so getan hat. Dazu habe ich nämlich auch mal eine kleine Studie aufgelegt, in dem ich einfach alle Mitarbeiter, als dann die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schulen kamen, mal befragt habe, haben sie eigentlich Unterschiede bemerkt durch die Homeschooling-Situation? Und da war ein oder waren eigentlich drei Aspekte besonders interessant. Zum einen sagt mehr als ein Mitarbeiter, dass die Schulleiterinnen ihnen als Männer die Aufgabe gegeben haben, sich um die digitalen Lernangebote zu kümmern, obwohl sie studentische Mitarbeiter waren. Also schon mal wieder was zum Thema Stereotype. Dann aber, was die Kinder angeht, viel spannender, dass sie sagten, die Jungen, nicht die Jungen, sondern ein Teil von Jungen hat es viel schwerer, wieder in das Regelsystem Schule einzusteigen, weil soziales Lernen ausgefallen ist. Im Homeschooling musste erst wieder der soziale Umgang, Disziplin, Halten an Regeln und so weiter, musste wieder vollkommen neu angefangen werden und deutlich mehr bei Jungen eine Problematik als bei Mädchen. Und zudem, das ist inzwischen auch durch Forschungen bestätigt, haben mehrere Mitarbeiter gesagt, das Sprechen in Gamersprache hat so überproportional zugenommen. Das machen Jungen sowieso mehr und nicht alle Jungen, sondern eine große Gruppe von Jungen mehr als Mädchen. Aber nach der Homeschooling-Zeit war das Sprechen in Gamersprache so stark in der Zunahme, dass ich dann einen Artikel verfasst habe, der sich nannte Digitales Lernen als Lizenz zum Daddeln. Ich glaube, das ist bei Erwachsenen auch nicht viel anders. Dass eine Gefahr des Homeschoolings ist, dass man da ganz andere Dinge macht als Schooling. Das Radikalste fand ich eigentlich bei dieser kleinen Studie, dass aus 3 oder 4 Schulen die Mitarbeiter sagten, spannend war übrigens die Notbetreuung, in denen sie dann auch eingesetzt waren, weil in der Notbetreuung der höchste Prozentsatz war in einer Schule, den ein Mitarbeiter gespiegelt hat, war 80% Jungs in der Notbetreuung. Dabei ist das kein Kriterium für Notbetreuung, sozusagen Männlichkeit als Notsituation, aber das war in 4 der 10 Schulen, von denen, wo Mitarbeiter was gemeldet haben. Und nachher habe ich dann auch nochmal Lehrerinnen darauf angesprochen und die haben gesagt, können wir sofort unterschreiben, sieht bei uns auch so aus. Und das ist natürlich spannend, war auch für Seminare dann spannend, da mal drüber zu reflektieren. Woran liegt das wohl, dass Eltern eher bei ihren Jungs, ihren Söhnen die Not sehen, sie in die Schule zu bringen, als bei ihren Mädchen? Könnten wir jetzt drüber philosophieren, gehe ich mal nicht in die Tiefe, aber das waren so Ergebnisse dieser kleinen Pandemie-Studie, die eigentlich alle deutlich machen, dass Schule viel mehr ist als irgendwelche Lehrangebote im intellektuellen Sinne anzubieten, sondern dass das soziale Lernen unglaublich wichtig ist. Und wenn man sich da nicht drum kümmert, dann ist das eben eine Tragödie, was als Ergebnis von längeren Homeschooling-Phasen passiert. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ja, die Bremer Bildungssenatorin sehr früh gesagt hat, dürfen wir auf keinen Fall verlängern, diese Homeschooling-Zeiten.
Eine letzte Frage haben wir noch. Und zwar haben wir uns gefragt, ob es Ihrer Meinung nach eine Männerquote in der Grundschule geben sollte.
Ja. Da ist auch meine Antwort ja. Habe ich auch mal einen Artikel zugeschrieben. Klaus Hugelmann hat mal ein Buch rausgegeben, wo er einfach mal gesammelt hat, Meinungen für und gegen sowas wie eine Männerquote in Grundschulen. Und da war ich einer von denen, die dafür plädiert haben. Allerdings nicht für eine platte Quote, dass man sagt, ab 2021, Schuljahr 21, 22, müssen alle Grundschulen 2 oder 3 Männer im Personal haben, je nachdem, wie viele Schülerinnen und Schüler es in der Schule gibt. Das ist natürlich Unsinn. Da kommt gar nichts mehr raus. Aber so ein politisches Steuerungsinstrument halte ich durch meine Erfahrung in dem Projekt für notwendig, was signalisiert, alle Schulleiterinnen müssen sich Gedanken darüber machen, dass sie in einem überschaubaren Zeitraum, und ich würde dann sagen, meinetwegen innerhalb von 5 Jahren sollte eine Schule, die keine männliche Lehrkraft hat, keine männliche Fachkraft im Personal, sollte Wege finden, um das zu verändern. Und das lässt sich machen, das weiß ich eben auch aus dem Projekt, innerhalb von 5 Jahren kriegt man das hin. Und die Ergebnisse zu dem, was wir herausgefunden haben im Projekt, sind einfach so dramatisch, was mit Kindern passiert, die 4 Jahre in die Grundschule gehen und nie eine männliche Lehrkraft sehen, dass ich sagen würde, ja, es ist politisch verantwortungsvoll, sich darum zu kümmern und da auch wirklich Zeichen zu setzen, die dem Ganzen ein bisschen Druck verschaffen. Und es ist politisch verantwortungslos, sich nicht darum zu kümmern, weil sonst eben solche Dinge, ich habe es ja zugespitzt, institutionelle Diskriminierung genannt, im Bereich von Sexualerziehung passieren, die wirklich eigentlich überhaupt nicht sein dürfen und für die Jungs eine große Beeinträchtigung dessen sind, was sie an Bildung in Schule mitnehmen können. Von daher, ja, eine sinnvolle, begleitete Quote halte ich für richtig. Das würde allerdings auch bedeuten, dass parallel zu so einer Quote die Bildungsbehörde dafür sorgen muss, dass eben auch ausreichend Bewerber auf den Markt gebracht werden. Und da wäre eben eine Methode, zum Beispiel unser Projekt weiterhin zu fördern und zu intensivieren, aber auch nochmal auf ganz anderen Dimensionen aktiv zu werden, also sowas wie die Bundeswehr und die Polizei in Schulen macht. Ne? Die besuchen Schulklassen und sagen, warum es so toll ist, bei ihnen mitzuarbeiten. Genau sowas sollten wir eben aus unserem Projekt auch in 11. bis 13. Klassen machen. Wir sollten zusammenarbeiten mit Einrichtungen, die FSJ und Bufdi anbieten, weil eben auch eine Erfahrung ist, die wenigen Männer, die sich überlegen, ich mache ein FSJ in einer Einrichtung, wo mit Menschen gearbeitet wird, die kann man sehr gut dafür gewinnen, sich eben auch für Grundschullehramt zu interessieren und so weiter. Also da gäbe es noch ganz viel zu machen, damit am Ende die Schulleiterinnen, die wirklich der Quote entsprechen wollen, auch die Chance haben, eben männliche Bewerber zu finden. Nur so als ganzheitliches Paket macht es Sinn, aber da sollte sich durchaus politisch was bewegen. Und auch nicht nur in Bremen.
Ja, dann an dieser Stelle einmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über Ihr Projekt Grand Teacher Man und Männer in der Grundschule zu reden. Vielen Dank auch an euch alle fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid.
Bis bald!